Börsenradio Network AG.
Nutzen Sie die Chancen der Zukunft. Der von Tobel Channel.
Ja, mein Name ist Thomas Rappold. Ich bin Investment Advisor für Technologieindizes.
OpenAI veröffentlicht eine KI-Videogenerierungs-App namens Sora. Nvidia ist Taktgeber der AI-Welle und Mega-Investitionen. Viel zu besprechen. Gehen wir es der Reihe nach durch. Herzlich willkommen beim Börsenradio.de. Mir ist wieder Thomas Rappold zugeschaltet. Lass uns heute über die AI-Infrastrukturinvestitionen und die Auswirkungen für Anleger besprechen. Thomas, die KI-Investitionen ziehen ja gewaltig an. Ja, was ist das neue Normal bei der AI-Infrastruktur? Also Beispiel, ich habe eine Pressemeldung jetzt mal rausgesucht. CoreWave berichtet über einen 14 Milliarden US-Auftrag für Meta, um Rechenleistung zu liefern. Also das ist der neueste Milliarden-Dollar-Deal. Man könnte sagen Multimilliarden-Dollar-Deal. Hier wird in die Infrastruktur investiert. Die wird hochgefahren, um die Nachfrage nach Anwendungen für künstliche Intelligenz zu decken. Ja, welche Teile der Wertschöpfung profitiert denn eigentlich am stärksten? Chips, Rechenzentren, Kühlung, Energie, Netze. Und siehst du auch schon erste Übertreibungen?
Also zunächst mal wird andersrum gedacht, in Amerika vom Ende her gedacht. Also man denkt in Anwendungsfälle, sogenannte Use Cases. Sam Altman, der CEO und Gründer von OpenAI, hat das auch letzte Woche gesagt, als sie die ersten Rechenzentren eröffnet haben und die werden gigantisch groß. Übrigens in Texas, die ja über sehr viel Öl und Energie verfügen und einen republikanischen Senator haben, Ted Cruz dann, der gesagt hat, er weiß, wie es funktioniert mit der Energie und man braucht halt nun mal für Rechenzentren Energie, hat Altman gesagt, es geht darum, Probleme zu lösen, große Probleme, Krebs zu lösen, wie kann ich Krebserkrankungen lösen, wie kann ich Klimathemen lösen und. Also wirklich die hard to crack, die schwierigen Fälle zu lösen. Und in dem Zusammenhang sagt er eben, man muss die Infrastruktur genau dafür schaffen, damit wir keine Limitierung mehr von Rechenkapazitäten haben. Ich bin ja selber Informatiker und das Limitierende, was immer da ist, ist quasi, es kommen schnellere Prozessoren. Aber auf der anderen Seite ist die Software dann auch wieder direkt um die Ecke und du hast wieder langsame Geräte und du willst eigentlich was Schnelleres dann haben, mit dem du arbeiten kannst. Und jetzt will er den Spieß quasi umdrehen und will so viel Rechenkapazität zu bauen. Er hat einfach gesagt, let's go and let's build it, um dann schlussendlich nachher alle Anwendungsfälle, die es gibt, möglich zu machen.
Hard to crack. Ja, solche Anwendungsfälle. Finde ich spannend. Ja, kommen wir zu Nvidia, Taktgeber der AI-Welle. Ja, Nvidia gibt ja mit ihren Systemen den Takt vor und jetzt wird es natürlich technisch. Also, wie nachhaltig ist Nvidias Vorsprung? Wenn die Superchips, und ich nenne ein paar Namen, ich glaube, damit muss man sich auch ein bisschen beschäftigen. Und ich habe mich gestern am Sonntag wirklich 2 Stunden damit beschäftigt, finde ich total spannend. GB200 liefert und GB300 läuft ja an. Wo sind die Bottlenecks? Kühlung, Supply, Yield und um das mal technisch zu verstehen, also 2x Blackway GPUs und 1x Grace CPU. Und das Ganze in einem Rechenzentrum, meist als komplett flüssigkeitsgekühltes Rack mit 36 Grace CPU, 72 Blackwell GPUs in einem einzigen Domain sozusagen zusammengeschweißt. Also fühlt sich an wie eine große GPU und das Ziel ist es, große LLMs in nahezu Echtzeit zu liefern. Also das ist ja nochmal ein gigantischer Sprung, the next generation of Nvidia, oder wie siehst du das?
Die Schwierigkeit oder die Herausforderung ist immer bei Prozessoren eben die stärkere Verdichtung dann, also mehr Rechenleistung auf der gleichen Fläche unterzubringen. Das stößt ja auch an gewisse physische Grenzen. Deshalb profitiert ja jemand wie ASML dann wiederum, also der Lithografiehersteller eben von solchen Maschinen aus den Niederlanden, dann um eben auf kleinerer Fläche mehr unterzubringen. Aber physikalisch heißt es auch, je enger diese Bahnen sind, umso wärmer wird es. Also es ist immer ein Kampf dann auch mit der Hitze, mit der Wärme, mit der Enge des Raumes. Und deshalb geht jetzt sozusagen Nvidia auch in die Breite oder in die Höhe. Das ist dann sozusagen wie bei einem Burger dann mit verschiedenen Schichten dann, dass man also das auch aufeinander schichten kann. Und wenn man jetzt eine Suchanfrage sieht, dann auf sowas wie ChatGPT, dann werden tatsächlich 90% der Zeit nicht für die Rechenleistung verbraucht, sondern für die Kommunikation, also des Datenaustausches, der dann stattfindet auch zwischen diesen Einheiten, zwischen den Prozessoren.
Ja, das finde ich spannend. Also wie ein Burger, schönes Beispiel, aber zwischen den Burgern muss kommuniziert werden und da geht die Zeit
einfach
sich kaputt.
Und das ist Aufeinanderschichten, nennt sich Packaging, wenn man sozusagen jetzt auch, so wie praktisch, sag ich mal jetzt in New York oder in einer Stadt, dann in einer Großstadt, wo die Fläche teuer ist, dann in die Höhe baut. So ist es jetzt bei den Chips eben auch. Und dann sogenannte Chiplet-Technologie dann für das Packaging, dass man diese aufeinanderschichten kann. TSMC, also der Auftragsfertiger da in Taiwan, macht das eben dann auch und hat das sozusagen technisch raus, dann um das so aufeinander zu schichten. Ja, aber wie gesagt, die herausfordernden Dinge sind Thema Energie. Das sind unheimliche Energiefresser, diese Einheiten dann auch. Und zum anderen brauchst du sehr viel Kühlung an den jeweiligen Geräten und du musst sehr viel quasi auch Leitungen verlegen. Ich habe es gerade angesprochen, vorher da mit den ersten neuen Rechenzentren aus diesem Stargate-Projekt, was OpenAI zusammen mit Oracle baut und mit SoftBank, wurde ja letzte Woche das erste Teilrechenzentrum in Texas dort veröffentlicht. Und allein in dem Bereich, laut Aussagen wurden da, glaube ich, könntest du mit den Kabeln, mit den Lichtwellenleiterkabeln 6-mal die Erde umrunden dann, was da an Kabel verlegt worden ist. Dann, ja.
Wie schnell wachsen denn diese Rechenzentren eigentlich? Also wenn jetzt Planung ist, wird investiert, wie schnell geht denn das voran?
Na, das geht, wenn man sich die Bilder da anguckt, in den USA geht das sehr, sehr schnell voran. Das funktioniert auch mehr oder weniger nach einem Art Windhundverfahren. Also bei diesem, was im Januar da von Trump dann und von SoftBank, Oracle und ChatGPT, also OpenAI angekündigt worden ist, dann da gingen sehr viele Bewerbungen ein von Staaten und es wurden quasi wie jetzt in Texas die Staaten ausgesucht dann, die über eine gesicherte Energieversorgung verfügen, über günstige Energie, über eine gute Infrastruktur, auch Verkehrsinfrastruktur. Da müssen das idealerweise eben, was in Amerika häufig gegeben ist, flache Flächen, also ebene Flächen sein dann, dass du da gut bauen kannst, gut erweitern kannst. Niedrige Steuern sind dann auch immer von Vorteil natürlich und ausgebildetes Personal, das man da antreffen kann.
Wo gibt's denn das alles?
Ja, bei uns nicht dann. Bei uns ist Energie teuer, bei uns ist es hügelig. Also deshalb kommen wir da ja auch nicht in Frage. Aber in Amerika, wie zum Beispiel in Texas und so, da gibt's natürlich viel freie Fläche, auch wüstenartig dann. Auch Elon Musk hat ja so seine Autofabriken, seine Gigafactories gebaut. Und da geht es eben sehr schnell voran. Und das ist auch tatsächlich schon viel passiert und wird die nächsten Wochen und Monate auch sehr viel passieren. Also in Amerika geht es einfach dann auch mit dem Dekret dann vom jeweiligen Senator quasi sehr schnell dann voran.
Erklär nochmal kurz den Begriff Windhundprinzip. Was ist damit gemeint?
Naja, also dass sich eben viele Staaten dann bewerben. Eben, die haben diese Ankündigung dort gesehen, dass also Stargate diese Rechenzentren bauen wird. Und dann schauen sich natürlich die jeweiligen Bundesstaaten in Amerika das Ding an dann und sagen, okay, wir bewerben uns dafür. Also diejenigen, die dafür in Frage kommen, also die sagen, okay, wir haben viel Energie, wir haben gute Fläche, wir haben günstige Steuern, lass uns das bauen. Und tatsächlich zeigt sich jetzt auch schon da in Texas, dass das für die sozusagen für die Umgebung sehr viel Wirtschaftswachstum bedeutet. Also manchmal dann auch weniger als nur die Leute, die dann, das ist nicht so beschäftigungsintensiv, so ein Rechenzentrum, aber das drumherum, was dann an Infrastruktur entsteht, die ganzen Baufirmen, die da zu tun haben, dann auch nachher im Service, in der Wartung, die ganze Energieversorgung eben, auch das Öl oder Gas, was dafür gebraucht wird. Also das muss man alles in dem Kontext, also in dem Gesamtrahmen der Wertschöpfung dann sehen.
Ja, und vielleicht sogar Fachpersonal, also die eine oder andere Uni, die dann auch noch davon profitiert mit
auf jeden
mit
Fall,
Forschung
auf
und
jeden
Co.
Fall auch, ja, genau. Und das ist ja auch dann wiederum Know-how, was ja jetzt wieder aufgebaut wird. Das ist ja auch, was die Trump-Administration will dann. Ich sag mal, Rechenzentrums-Know-how, Ausbau von dem Ganzen, das wird jetzt natürlich typisch amerikanisch auch Training by Doing dann gemacht.
Nächstes Thema, OpenAI und Sora, also die TikTok-KI sozusagen. Also es heißt, Sora kommt von OpenAI, nicht Zora und nicht Google. Ja, Googles Video-KI heißt Veo, glaube ich. Also OpenAI bringt Sora Video mit einem Feed, also KI-Clips quasi in Kurzformat. Wie muss man sich das vorstellen?
Genau so kann man sich vorstellen, dass du also ein Kurzvideo oder Bild hochladen kannst oder Mashups von dir dann und es erzeugt dann daraus eben Kurzvideos auch in Umgebungen, wie du sie dann nachher promptest. Und das dürfte tatsächlich die Ausrichtung für eine neue Art von Social Network sein. Übrigens ist Google mit Gemini, mit Nana Banana heißt es dort, dann auch Veo hast du angesprochen, auch sehr, sehr gut unterwegs. Also das könnte sowohl, oder es zeigen auch die Downloadzahlen, also die Downloadzahlen jetzt quasi wie am Kinoschalter waren es die letzten Wochen oder letzte Woche sowohl für beide sehr, sehr gut, also für sowohl für die Gemini-App als auch für die OpenAI-App. Und das dürfte in nächster Zeit auch so ein Rennen-Wettlauf sein, wer ist da die führende App. Aber das könnte in der Tat für eine Meta und es könnte für TikTok durchaus sehr gefährlich werden. Ja, man darf gespannt sein, Stichwort TikTok, jetzt auch in amerikanischen Händen, ob das Ganze dann vielleicht sogar zu einer Lame Duck wird, also zu einer lahmen Ente.
Ja. Ja, eine Frage ist ja wirklich, zieht so ein KI-Video-Feed Nutzer ab von TikTok, YouTube und Co.? Das ist dann eine ganz andere Geschichte, was das sogar für die Werbemärkte Creator Economy und die Bewertungen der Plattformen richtig bedeutet. Spannend finde ich ja auch, Videos von der Sora App können bis zu 10 Sekunden lang sein. OpenAI hat so eine Funktion entwickelt, die es Cameo nennt oder so ähnlich, mit der Benutzer realistisch aussehende KI-Versionen von sich selbst erstellen kann. Und das kann man dann in Szenen einfügen. Ist schon spannend eigentlich. Das heißt, du kannst ein Social Media Video von dir selber erstellen und du bist gar nicht dabei quasi.
Ganz genau, ja. Und wir kommen jetzt bald mit unserer neuen Divisend App raus dann auch dann, ja. Für eben mit dem ganzen Thema Börse und mit Media dann und mit der App und so weiter. Da bietet das jetzt natürlich einzigartige Chancen, weil du jetzt daraus dann viele Takes daraus machen kannst in solchen Short Clips. Die Aufmerksamkeit der Leute ist ja geringer, wollen das kurz in einem 10-Sekunden-Flash dann haben. Und es bietet ja ganz neue Chancen einfach auf der, sozusagen auf der Sprint-Distanz. Ja.
Ja, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer weniger. Okay, ich glaube, wir haben bestimmt 20 Minuten für unseren Podcast jetzt hier bei Vontobel. 10 Sekunden ist schon knackig kurz. Da kann man nicht einmal Hallo sagen. Da muss man sofort mit Fakten rauskommen. Spannend finde ich aber auch, es gibt so eine Art Lebendigkeitsprüfung. Also OpenAI sagte, es habe Maßnahmen ergriffen, um Menschen daran zu hindern, Videos von Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens oder anderen Nutzern der App ohne Erlaubnis zu erstellen. Das finde ich eigentlich auch eine sehr gute Funktion. Das heißt, ich weiß zwar nicht, wie das technisch funktionieren soll, dass da die öffentliche Person Erlaubnis erteilt, aber es verhindert vielleicht so ein bisschen die Richtung, dass nur noch alles fake ist im Netz.
Das wird die spannende Entwicklung sein, aber es ist so, wie Neil Postman mal gesagt hat, die Welt amüsiert sich zu Tode. Damals über vor 40 Jahren übers Kabelfernsehen hat er den Spruch gemacht. Jetzt ging es über YouTube, TikTok und jetzt erreicht es eben diese nächste Stufe, dass jeder auch zum, ja, mehr oder weniger noch stärker zum Content Producer wird, wie das davor schon über YouTube der Fall ist. Und das ist definitiv die Richtung, wohin die Reise geht. Übrigens auch in Hollywood selber. Wenn man zuletzt dort sieht, die Familie Allison, also Oracle, die ja maßgeblich mit OpenAI diese Rechenzentren bauen, haben ja jetzt auch das Zuschlagsrecht auf TikTok bekommen, also hosten oder also auf ihren Servern haben sie das Ganze schon. Jetzt sind sie daran beteiligt, Fox News ist daran beteiligt und wenn man sich anschaut, der Sohn von Larry Ellison, ihm gehören auch die Filmstudios, also Skydance, Paramount und vielleicht bald Warner Brothers, dann haben sie die KI-Power, dann haben sie TikTok, dann können sie sozusagen, ja, sie brauchen vielleicht nur noch die Hälfte in Hollywood, um diese Filme dann nachher auch zu erstellen. Vielleicht sogar weniger wie die Hälfte. Ja, also da auf dieser kreativen Schiene, da wird sehr viel gehen in der Zukunft dann und auch viel produktiver. Ja, wenn man denkt, wie Filme bei Disney, Pixar, ob Cars oder Toy Story, wie lang das gedauert hat, da ist ja der Steve Jobs damals als Besitzer fast verzweifelt, dann dürfte das viel, viel schneller gehen. Ja.
Intel, der Herausforderer. Da gibt es ein Projekt Gaudi 3, schöner Name auch. Nvidia ist ja jetzt auch an Intel mit beteiligt. Intel positioniert Gaudi 3 als kosteneffizientere Alternative. Wo passt denn Gaudi 3 heute realistisch ins Portfolio? Training, Inferenzen, ist es quasi good enough für AI?
Das ist die spannende Frage, aber der Nvidia hat jetzt zuletzt zwei Deals gemacht, die eigentlich an Warren Buffett erinnern, nenne ich es mal so, in Krisensituationen oder nenne ich es mal so speziellen Situationen. Also bleiben wir bei dem Fall Intel. Intel für die Zuhörer war vor 5 Jahren, 2020, 200 Milliarden schwer an der Börse, Nvidia 150 Milliarden. Jetzt hat sich der Spieß umgedreht, es ist Nvidia 4,5 Milliarden wert und Intel noch deutlich weniger als die, glaube ich, als diese 250 Milliarden von damals. Ich habe die aktuelle Börsenbewertung nicht im Kopf, aber jeder kann sich das ungefähr ausrechnen, dass Nvidia Intel komplett stehen hat gelassen. Jetzt hat Nvidia gesagt, wir investieren 5 Milliarden in Intel und das erwirtschaftet Nvidia in 11 Tagen aus ihrem laufenden Geschäft. In 11 Tagen machen sie den Deal und der Deal ist jetzt so gestaltet, dass immer 3 Ausprägungen, die man bei Nvidia sehen muss. A, tut es dem Börsenkurs gut, dem eigenen? Ja, tut es gut. Der Effekt war deutlich höher als die 5 Milliarden, die investiert wurden. Also Geld schon mal eingefahren. Punkt 2 ist der Fall, kann man daraus dann auch geschäftlich was rausziehen? Ja, kann man, weil man auf einmal auf die komplette PC-Welt Zugriff bekommt, wo Nvidia bisher nicht drin war. Und da, wo Nvidia bisher im Rechenzentrum nicht drin war, ist Intel drin. Der Wechsel geht eben in den Rechenzentren weg von diesen normalen CPUs auf die sogenannten GPUs, wo man die alle auswechselt. So wie man von Wechselstrom auf Gleichstrom wechselt oder von Verbrenner auf Elektroantrieb. Und der dritte Punkt ist der, habe ich dann auf das Unternehmen da so quasi maßgeblichen Einfluss, dass die genau nach meinem Takt quasi tanzen und vorwärts gehen. Und das ist der Fall. Das heißt, das hat sich für Nvidia in diesen 3 Formen bereits gelohnt. Gleiches bei OpenAI, wo sich auch Nvidia ja mit 100 Milliarden beteiligt hat. Jeder hat gesagt, wie funktioniert der Deal? Na, der funktioniert wie folgt. Normal, die Nvidia-Prozessoren sind ums 4- oder 5-fache teurer, wie zum Beispiel die Prozessoren, die sie in der Herstellung kosten. Wir hatten das schon mal als Nvidia-Tax gesagt dann. Also das heißt, von $100, die dem Kunden OpenAI in Rechnung gestellt werden, sind nur $20 Herstellungskosten. Das heißt, man kauft sich dort ein, eigentlich mit etwas überbewertetem, also überbewerteten Chips dann, die das 5-fache kosten als die Herstellungskosten. So, dann, und das Geld fließt dann auch noch an Nvidia wieder zurück. Dafür erhält man eine satte Beteiligung an OpenAI und kann sich damit dann auch den eigenen Börsenkurs wieder noch stärker nach oben bewegen, weil Nvidia in dieser Zeit von 4 Milliarden auf 4,5 gestiegen ist, also so viel wie OpenAI überhaupt wert ist. Also das hat sich auch sozusagen in dem Stile gelohnt. Nvidia hat damit innerhalb einer Woche zu 2 sehr, sehr wichtigen Kunden oder Märkten quasi ihre Fühler, ihre Zugriffe, sozusagen ihre Leiterbahnen noch stärker ausgebaut. Ja.
Wird es OpenAI als WKN-Nummer geben, würde ich vielleicht auch da mal überlegen zu investieren. Die Frage ist jetzt Intel, Meta, OpenAI, Larry Ellison, also alle sind sehr erfolgreich mit KI, sogar bis hin zu, ja, nicht nur Videoplattformen, sondern zu TV und zu Filmunternehmen. Wie kann Anleger jetzt davon profitieren? Du bist ja Berater von KI-Zertifikat. Was habt ihr denn da alles drin und was sind die aktuellen Änderungen? Und es läuft ja schon ewig, dieses Zertifikat.
Genau, also wir haben in 2017 den Fontobel Artificial Intelligence Performance Index aufgesetzt, wo wir in 20 führende Unternehmen aus den Sektoren AI Hardware Infrastruktur, AI Software Infrastruktur und Plattformen und Big Data Unternehmen investieren. Und da gehören eben dann auch Unternehmen wie eine ASML, wie eine Nvidia da seit langem oder eine Alphabet seit langer Zeit dazu. Da gehört auch eine SAP beispielsweise dazu. 2/3 aller B2B-Business-Transaktionen laufen über SAP-Systeme. Da gehört aber zum Beispiel auch eine BlackRock dazu. BlackRock hat letzte Woche auch eine neue AI vorgestellt, dann speziell zur Unterstützung von Beratern dann, damit die eben noch mehr ETFs und Produkte aus ihrem Hause verkaufen. Also auch dieser Anwendungsbezug ist dabei sehr, sehr wichtig. Dieser Index hat sich sehr, sehr gut entwickelt dann in der Vergangenheit. Denke ich, wird sich auch weiter gut entwickeln. Und es kommt eben darauf an, das ist ganz wichtig für Anleger, nicht alle, die jetzt im Tech-Bereich, die Unternehmen, die im Tech-Bereich da sind, werden zu den AI-Gewinnern gehören. Also Intel hatten wir zum Beispiel nicht oder haben wir nicht im Index drin. Und Intel war jetzt nicht unbedingt der Gewinner über die letzten Jahre. Also es kommt schon darauf an, dass man eben die richtigen Unternehmen rausfiltert. Dann dazu haben wir Mechanismen entwickelt, finanzielle Solidität als Beispiel, Patentsituation, Startup-Beteiligung, Stichwort Microsoft auch. Und jemand, der im Index drin ist, die eben über OpenAI davon durch ihre Kapitalbeteiligung sehr, sehr stark dann profitiert haben. Gleiches jetzt zu sehen bei Nvidia, die im Bereich Venture Capital, also Risikokapitalbeteiligung oder diese große Kapitalbeteiligung enorm aktiv sind und so ein Ökosystem da eigentlich da ausbauen. Ja, und vielleicht abschließend noch zu deiner Frage, OpenAI als ISIN oder WKN. Ja, das könnte sehr realistisch sein, dass uns das nächstes Jahr vor die Füße fällt, nämlich ein OpenAI-Börsengang.
Thomas, danke dir. Danke für deine AI-Analysen, für deine analoge Intelligenz. Ich danke dir.
Danke dir zurück, Peter.
Mehr im Blog bei Fontobel, der Fon-Kanal.
Börsenradio Network AG.